ich darf jetzt Thomas Krüger zu mir bitten. Den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung muss man hier nicht vorstellen, den kennen Sie alle. Aber was interessant ist, das sind die Gemeinsamkeiten von Wolf und Thomas Krüger. Sie haben nämlich beide eine DDR-Referenz. Bei Ihnen ist es relativ eindeutig. Sie wurden dort geboren, Sie sind dort aufgewachsen, Sie haben dort als evangelischer Theologe, als Vikar gearbeitet, Sie haben die SPD Ost mitbegründet und waren dann nach der Wiedervereinigung Senator für Jugend und Familie hier in West-Berlin und anschließend mehrere Jahre im Deutschen Bundestag. Bei Wolf, das wissen vielleicht nicht so viele, Wolf war 76 bis 80, 5 Jahre lang in der DDR, hat dort gelebt und hat geforscht, nämlich für seine Dissertation über Brechts Tage der Kommune. Und hat wirklich dort gelebt und hat sich mit der Gesellschaft dort auch auseinandergesetzt. Und Sie, lieber Herr Krüger, sind geradezu prädestiniert, in unser Thema heute hier einzuführen, weil Sie ja ganz stark bei der Bundeszentrale mit Jung und Alt arbeiten und das Thema ja auch eines der Ihren ist. Bitte schön.
Ja, lieber Wolf, meine Damen und Herren, es freut mich sehr, hier ein paar Worte zu sagen. Ich werde nicht in die Falle tappen, Grußworte zu sprechen, sondern vielleicht was zum Thema zu sagen. Weil ich finde, die Frage, wie sich Werte in der digitalen, im digitalen Kontext, in der Digitalisierung verändern, ist schon eine enorme Herausforderung, letztendlich auch für die politische Bildung, für das politische Selbstverständnis von Demokratien. Und wir beschäftigen uns in der Bundeszentrale für politische Bildung schon seit langer Zeit mit diesem Thema. Und ich will mal sozusagen an einer Stelle anfangen, die jedem vielleicht gewärtig ist. Demokratie lebt von Teilhabe, Partizipation. Und Partizipation im digitalen Zeitalter kommt auf verschiedene Art und Weise vor. Ich versuche das mal sozusagen ein bisschen zu systematisieren. Wir finden Partizipation 1.0. Partizipation 1.0, das ist ungefähr so, der Staat lädt ein, dass die Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können. Im digitalen Kontext findet man das so bei solchen Vorschlägen wie Planfeststellungsverfahren, die online unterstützt sind, oder auch bei Bürgerhaushalten. Das heißt, der Staat, die Kommune, wer auch immer, lädt ein, sich zu beteiligen, und die Bürgerinnen und Bürger folgen dieser Einladung mehr oder weniger gutwillig, genervt oder auch empathisch und antworten. Partizipation 2.0 wird schon ein bisschen komplizierter. Da ist nicht mehr der Staat der erste Akteur, sondern der Netzbürger der Akteur. Partizipation 2.0 muss man sich ungefähr so vorstellen, dass durch kollaborative Prozesse Interventionskompetenz erlangt wird. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Greenpeace hat dieses berühmte Video der Orang-Utans im Amazonasgebiet ins Netz gestellt. Und was klug war von der Kampagne her, systematisch in bestimmte Communities infiltriert. Beispielsweise in die Community der Fans von KitKat, diesem Schokoriegel. KitKat, dieser Schokoriegel, ist ein Produkt des Nestle-Konzerns. Und dieses Video ist über Facebook geteilt worden in dieser Community und führte zu einer Entrüstung der KitKat-Freaks, die also diesen Schokoriegel über alles lieben, in dem aber bedauerlicherweise Palmöl als ein Grundstoff integriert ist. Und das führte jedenfalls dazu, dass diese Fans, jedenfalls der eine Teil dieser Fans, der KitKat-Riegel, einen Schriftzug in den Buchstabenformen und mit der roten Farbe von KitKat über die Facebook-Seite stellten: Killer. Und dieses Signum Killer wurde natürlich weltweit geteilt, und es ist not good campaigning gewesen für Nestle. Es führte jedenfalls dazu, dass nach mehreren Tagen, nach glaube 2 Wochen, der Nestle-Konzern die Policy hinsichtlich KitKats geändert hat und Palmöl substituiert hat durch einen anderen Stoff. Man kann also an diesem Beispiel sehr gut sehen, dass Interventionskompetenz von Communities oder auch sozusagen durch politischen Meinungsstreit tatsächlich zu verändertem politischen Agieren führen können. Und Partizipation 3.0, das kennen Sie auch alle, ist die Diskussion eigentlich um neue Formen von Demokratie. Da geht es nochmal einen Schritt weiter. Sind Verfahren wie Liquid Feedback oder Liquid Democracy eigentlich nicht sogar in Fragestellung der klassischen Formen repräsentativer Demokratie? Brauchen wir nicht diese Weiterentwicklung von repräsentativer Demokratie, um im Kontext von digitalen Zeitalter tatsächlich zu kommunizieren? Große Frage. Die Rätsel stellen zurzeit mehr Fragezeichen in den Raum als Antworten. Aber zumindest sind die aufgeworfenen Fragen, ob denn tatsächlich die klassische Offline-Demokratie geeignet ist, im digitalen Zeitalter zu bestehen, die ist eine, auf die man Antworten finden muss, und zwar auch aus anderlei Gründen. Im politischen Feld bewegen wir uns immer im Feld von Interessen. Und zwei große Trends bei Interessen will ich kurz noch Ihnen vor die Augen führen. Das eine ist der eher ökonomische Sektor. Im ökonomischen Sektor begegnen wir sozusagen ganz klassischen Optimierungsprozessen. Und diese Optimierungsprozesse laufen darauf hinaus, dass der Konsument, der Customer als solcher optimiert werden muss. Das heißt, präzisere Kenntnisse über den Kunden müssen eben sozusagen zur Verbesserung der ökonomischen Ertragslage, der Ausschöpfung der Potenziale hergestellt werden. Die weltweiten Unternehmen, die Daten sammeln und auswerten und komprimieren und die eben verkaufen an bestimmte Unternehmen, kennen Sie alle, führen dazu, dass hier Geschäftsmodelle einfach dazu führen, dass der Kunde noch mehr Kunde und noch berechenbarer wird als der Normalfall und auch die Spontaneität eigentlich einem Kunden eher zuzuschreiben wäre. Der zweite Punkt, der Staat ist ebenfalls Akteur in diesem Spiel von Interessen. Und der Staat sozusagen hat eine dezidierte Policy, ganz bestimmte Politikfelder zu priorisieren im digitalen Kontext. Das sind vor allem die Politikfelder der Sicherheitspolitik. Und im Bereich der Sicherheitspolitik passiert sozusagen schleichend eine Verschiebung des klassischen Citoyens, des Bürgers im Staat, hin zu dem überwachten Subjekt. Auch das ist sozusagen noch einmal ein ganz klares, dezidiertes Interessenfeld, was hier gemanagt wird. Auch hier werden Daten gesammelt, hier wird komprimiert, hier wird sozusagen ein ganz bestimmtes Politikfeld priorisiert im Kontext von Digitalisierung. Und das, was am Ende herauskommt, und das finde ich, ist die große Herausforderung dieses Themas auch, ist, dass der Bürger, der Citoyen, quasi Optimierungsprozessen unterworfen wird, an deren Ende er nicht mehr Citoyen im klassischen Sinne ist. Insofern die Frage, die ich hier formulieren kann, bezogen auf die Frage der Werte im digitalen Zeitalter, ist eigentlich die, wo bleibt unsere Bürgerschaft? Welche Rechte, welche Bürgerrechte im digitalen Zeitalter können wir denn verfolgen? Und wie sichern wir das, was du eben mit Streit als Wert bezeichnet hast, wie sichern wir in unserer Gesellschaft eine offene Auseinandersetzung, offline wie online, die eben tatsächlich diesem Bürgersein Rechnung trägt, dem Bürgerinnensein Rechnung trägt und damit tatsächlich so etwas wie Demokratie erlaubt, die ihren Namen verdient. Und ich glaube, dass wir diese Optimierungsprozesse, denen wir unterworfen sind, kritisch reflektieren müssen in der politischen Bildung, in den Diskussionen, wenn es um Medien geht und natürlich auch in den ökonomischen Diskussionen. Es ist ganz klar, dass wir im ökonomischen Feld, und das sei meine letzte Bemerkung an dieser Stelle, mit Monopolisierungsprozessen zu tun haben. In der DDR haben wir immer gesagt, Monopole machen dumm. Wettbewerb als ein sinnvolles Kriterium, um eben Monopolen zu widerstehen, ist eine Schlüsselfrage im digitalen Zeitalter. Wie sichert man Wettbewerb im Kontext ökonomischer Entwicklung vor dem Hintergrund auch globaler, sich herausbildender Medienunternehmen, die eben weltweit diese Optimierungsprozesse, von denen ich eben gesprochen habe, unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich den Diskussionen hier einen guten Verlauf. Ich hoffe, Sie denken bei den ganzen fachlichen, spezifischen Diskussionen über die Perspektiven im Medien- und im digitalen Zeitalter auch daran, dass das alles auch mit Ihnen selbst und damit auch mit politischer Bildung zu tun hat. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der Wolf immer sehr interessiert hat und der so ein kleines Kontinuum auch durch seine Biografie beschreibt. Es geht nicht nur um Fachlichkeit, um fachspezifische Diskurse, sondern eben immer auch um die Freiheit des Bürgers, die Freiheit der Bürgerin in einem demokratischen Gemeinwesen. In diesem Sinne alles Gute, Wolf, und einen fröhlichen Unruhestand.
Herzlichen Dank, Thomas Krüger.